Ja, ein wunderschönes, gutes neues Jahr wünsche ich euch auch. Von meiner Seite hier begrüße ich euch herzlich zu einer Reise. Ja, ihr habt schon gehört, wir haben eine weite Reise vor, die uns in den vorderen Orient führen wird, ein halbes Jahr. Ist das nicht traumhaft? Und ich habe meinen geschätzten Mitpredigern fürs nächste halbe Jahr versprochen, ich nehme nichts vorweg. Da muss ich mich natürlich dran halten. Aber drei Punkte habe ich euch mitgebracht heute als Einleitung sozusagen zu unserer Reise. Ich bin also heute so quasi euer Flugbegleiter und versuche euch auf dem Hinflug ein bisschen Appetit zu machen auf das, was kommt. Ich möchte ein paar Worte sagen zum Alten Testament. Warum eigentlich beschäftigen wir uns so lange mit dem Alten Testament? Ein paar Worte möchte ich sagen, speziell zum ersten Buch Mose, zur Genesis. Und dann möchte ich euch noch ein bisschen sagen, worum geht es uns eigentlich im Kern? Was war mir jetzt wichtig in Vorbereitung auf die Predigt, aber was ist uns als Team eigentlich auch wichtig? Und das ist dann eigentlich auch die Botschaft, die ihr heute Morgen als Predigt mitnehmen dürft. Ja, wir steigen ein und ich habe mir eine kleine Überraschung ausgedacht. Ich darf ja nichts vorwegnehmen, das heißt, ich habe auch keinen Bibeltext aus dem Genesis, sondern ich habe den Beginn des Neuen Testaments gewählt. Ich dachte, das darf ich, weil wir ja direkt von Weihnachten kommen und das Bäumle brennt ja noch. Also noch einmal die Weihnachtsgeschichte in Matthäus 1, die ersten Verse des Neuen Testaments. Und ihr werdet sehen, das ist wahnsinnig spannend und hat viel zu tun mit dem Alten Testament. Es beginnt schon gleich, wahnsinnig spannend. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon und so weiter und so fort. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendjemand anders vorlesen soll, lassen soll, der Daniel hat gemeint, das ist immer gut, dann ist die Predigt ein bisschen unterhaltsamer, aber ich glaube, das wäre echt ein Brett gewesen, gell? So ganz unvorbereitet. Ja, also langweilig eigentlich, gell? Aber trotzdem, irgendwie hat es was zu tun mit uns. Und ich steige mal wieder ein bei dem Vers 15. Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matthan, Matthan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef. Vorsicht, das ist jetzt ein anderer Jakob und ein anderer Josef, nämlich der Josef, der Mann Marias. Von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Und überschrieben ist das Ganze in Vers 1, ja, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes, Achtung, Abrahams. Und alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft sind von David bis zur babylonischen sind 14 Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Kleine Nebenbemerkung, wie viel gibt das insgesamt? Ne? Dein Vater ist immer schneller, das wissen wir. 42. Manchen von euch sagt die Zahl vielleicht, was ganz interessant, gell? Zahl 42, das ist die Zahl, die ein Supercomputer nach 7,5 Millionen Jahren Rechenzeit in der Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxie, als Antwort auf die Frage aller Fragen berechnet hat. Wissen das manche von euch noch? 42. Spannend, oder? Die Antwort auf die Frage aller Fragen. Und hier sehen wir, dass von Anbeginn bis zu Christus sind es genau 42 Geschlechter. Ob das Zufall ist, ich weiß es nicht. Also jedenfalls, Klammer zu, hier wird uns Jesus vorgestellt als Sohn Davids und der David wiederum als Sohn Abrahams. Aha, da sind wir jetzt schon ganz tief in der Genesis drin. Und damit wird gleich im ersten Satz im Neuen Testament ganz klar, Jesus ist fest verankert, der fällt nicht vom Himmel, auch nicht als Sohn Gottes, sondern er ist fest verankert in der Geschichte Gottes mit den Menschen und damit selber gleich Mensch. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, Jörg wird wahrscheinlich nächste Woche davon sagen, dass Jesus ja bei der Schöpfung schon dabei war. Das bezeugt ja der Paulus dann auch im Kolosserbrief. Erstgeborener aller Schöpfung. Habe ich jetzt schon was vorweggenommen? Gut, schnell wieder zurück. Aber das ist schon gleich dieses, was wir auf den ersten Versen vom Genesis und den ersten Versen im Matthäus, diese, was schon unsere gesamte Vorstellung sprengt und was wir nicht mit unserem menschlichen Verstand eigentlich nicht fassen können. Und dass Jesus Teil einer Linie ist, in der solche Gestalten drin sind, wie wir sie dann auch in den nächsten Wochen und Monaten kennenlernen werden. Und das sind ja nicht nur edle Ritter gewesen, sondern da waren ja teilweise auch ganz schöne, also ich sag mal, ambivalente Personen dabei. Ne? Das ist hier ja auch drin. Der Juda zeugte mit der Tamar, manche kennen die Geschichte, wenn nicht, dann passt er auf in den nächsten Wochen. Und das ist interessant. Es sagt uns zwei Dinge. Erstens mal, wenn wir nachher im Alten Testament lesen, nicht alles, was die Menschen da tun, ist unbedingt ein Vorbild für uns. Und manchmal sagt die Bibel, die kommentiert das gar nicht im Alten Testament. Wir müssen uns da selber ein Urteil bilden. Aber das Zweite und eigentlich Spannende ist ja, dass Gott diese Menschen trotzdem in seine Heilslinie setzt. Und damit ist eins ganz klar, und zwar ist das im Alten Testament schon klar. Es ist nicht das Gutsein des Menschen, nicht meine und deine Leistung oder moralische Vollkommenheit, sondern es ist immer Gottes Zuwendung und das schon im Alten Testament. Und da sind wir schon mitten im ersten Punkt. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf unseren Matthäus-Text, denn der geht ja noch weiter. Denn das Alte Testament kommt nicht nur in diesem scheinbar so langweiligen Stammbaum vor, sondern wir lesen, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Und ohne dass ich jetzt erstmal auf die Details der Geschichte eingehen will, stellen wir schon mal zwei Dinge fest. Erstens, der Matthäus als vom Heiligen Geist inspirierter Schreiber sagt eindeutig, die Geburt von Jesus ist eine Erfüllung eines alttestamentlichen Prophetenworts, das wir kennen aus dem Jesaja. Und außerdem sehen wir eine ganze Reihe von handelnden Personen hier. Na, wenn man das mal aufdröselt, wie bei so einem Theaterstück, da steht ja am Anfang auch immer, wer tritt alles auf, ne? Meistens noch in der Reihenfolge des Auftretens. Ich habe das jetzt auch mal so versucht, das ist jetzt nicht ganz die Reihenfolge. Wir haben in dieser Geschichte, Matthäus 1, kommt Gott, der Herr vor. Vers 22, Jesus, gleich dreimal, als Sohn Davids, als Christus, als Immanuel. Dann kommt der Heilige Geist vor. Und es kommt ein Engel vor. Und es tritt ein Prophet auf und es treten alle biblischen Vorväter auf. In Vers 1 bis 17, die stehen da nicht umsonst. Und dann treten noch Maria und Josef auf. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu gruppieren. Ihr seht es ja schon so ein bisschen, ist es ja hier optisch schon herausgehoben. Also wir haben hier oben die versammelte Dreieinigkeit, ne, die himmlische Welt. Matthäus 1, alle da. Ganz unten. Du nicht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Maria und Josef, einfache Leute. Und dazwischen, ich nenne es mal so ein bisschen technisch, die Vermittlungsschicht zwischen der himmlischen Welt und dem Du und Ich. Das ist ein Engel, der Prophet und die biblischen Vorväter. Und das ist das, was Gott aus diese Schicht, diese Ebene, die dürfen wir nicht überspringen. Wir sind ja manchmal schnell dabei zu sagen, auch das brauche ich ja alles nicht. Ne? Der Vorhang ist ja zerrissen, das stimmt ja auch. Also ich kann ja jetzt immer direkt zum Herrn Jesus gehen, auch das ist richtig. Aber wir dürfen das hier nicht geringschätzen. Es hat Gott gefallen, diese Ebene einzubauen. Und die gibt es bis heute, denn wozu haben wir die Bibel? Ne? Und lest die Paulusbriefe, die Vorbilder im Glauben, auch heute in unseren Gemeinden, das ist wichtig. Und wir haben konkret, ganz konkret, das wird in den Versen 1 bis 17 deutlich, haben die konkretes Geschichtliches geleistet und hervorgebracht. Jesus hängt da nicht in der Luft. Und die sind als Ebene wirklich für das göttliche Heilsgeschehen und unsere persönliche Teilhabe daran sind die unverzichtbar. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir so locker sagen, naja, altes Testament brauchen wir nicht. Wir haben ja das Neue, ne? Bibel 2.0 sozusagen, die alte Version kann man weglassen. Ich habe das übrigens als Kind schon nie verstanden. Ja, ihr kennt die kleinen Neuen Testamente, wollte ich nie haben. Ich habe immer eine Senfkorn-Bibel gehabt. Die hat auch überall reingepasst. Da war alles drin. Altes und Neues. Kennt ihr die Senfkorn-Bibel noch? Ja. Habe ich schon als Kind, habe ich gedacht, das Neue Testament ist ja schön und gut, aber da fehlt ja was. Fehlt ja mindestens die Hälfte. Ja. Ist das wirklich so? Ist das Alte Testament nicht überflüssig? Kommt da nicht ein falsches Gottesbild sogar manchmal vor? Gott ist der Strafende, der zornige Gott. Er ist grausam sogar. Also manche Stellen sind nicht jugendfrei im Alten Testament. Ich warne euch. Und da fragt man sich ja schon manchmal. Und diese Gesetzestexte und die Geschlechtsregister, haben die uns was zu sagen? Oder ist das nicht nur ein Buch für die, in Klammer, blinden Juden? Und da kann man jetzt natürlich nicht auf alle Facetten eingehen. Aber eins will ich euch mal sagen. Dieser Gedanke, der so modern klingt, der ist uralt. Der ist uralt. Da gab es im 2. Jahrhundert schon einen Mann, der ist von Kleinasien nach Rom gewandert und hat dort eine ganz starke Bewegung gegründet und war deren Führer, die gesagt haben, naja, Gott ist der Vater Jesu Christi, ein gütiger, gnädiger Gott und der kann niemals identisch sein mit dem Gott Jahwe des Alten Testaments, mit diesem grausamen Gott. Das passt nicht zusammen. Und er hatte gute Ansätze, der wollte nämlich die Schriften, die damals so im Umlauf waren, allerhand, ne, auch die Evangelien, die Briefe, da war ja noch die Frage, was gehört alles dazu, gab auch ein Thomas-Evangelium zum Beispiel, wo Jesus dann mit Sandförmchen gebaut hat und dann helle geklatscht und dann sind die alle fortgeflogen, die Sandvögelchen und solche Sachen. Und das war gut, dass man sich damals bemüht hat, drum zu sammeln. Aber das Erste, was er gemacht hat, er hat die hebräische Bibel gestrichen. Komplett. Alte Testament nicht mehr. Der Markion hieß der. Und der hat damals diesen Prozess ausgelöst eigentlich, der dazu geführt hat, dass wir die Bibel, so wie wir sie heute kennen, haben. Und das ist ein ganz erstaunlicher Prozess, ein wundersamer Prozess eigentlich gewesen, denn ihr müsst euch vorstellen, die haben ja nicht alle auf einer Etage gehockt, die Leute damals, die alten Kirchenväter, damals war das ja die junge Kirche, für uns ist jetzt die alte, ne? So wie der Oberkirchenrat in Stuttgart da, Referat 1.1, alles oberstes Stockwerk irgendwo und die entscheiden dann, das war ja da nicht so. Ne? Die hatten auch kein WhatsApp, kein WebEx, kein Zoom und nichts. Und die haben sich innerhalb kürzester Zeit einigen können und feststellen können, welche Bücher sind von Gott inspiriert. Und eine Sache, über die es nicht eine Sekunde Diskussion gab, nicht eine Sekunde, war, das Alte Testament gehört dazu. Die hebräische Bibel, der Tanach, wie die Juden sagen, Tora, Ketuim, Nebim, wie ihr im Religionsunterricht gelernt habt, die Propheten und die Schrift, sagt Jesus übrigens auch, ne, manchmal im Neuen Testament, das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Das gehört zwingend dazu. Und auch die Urgemeinde, die wir ja manchmal so verklären, ne, die Urgemeinde, der Heilige Geist, immer wieder war die Ermahnung, bleibt in der Lehre. Und die Lehre, das war damals die hebräische Bibel und das, was Jesus gesagt hat natürlich. Jesus hat das ausgelegt und das ist ganz interessant zu sehen, wie Jesus das gemacht hat. Ne? Er sagt zum Beispiel zu den Schriftgelehrten, ihr sucht in der Schrift. Und wie geht es weiter? Sie ist es, die von mir zeugt. Das heißt, auch im Alten Testament ist Jesus drin, offenbar. Und zwar ganz eindeutig. Ich hätte ja immer gern mal seine Predigt, die er dann gehalten hat, den Jüngern nach Emmaus, die hätte ich mal gern gehört. Das ist so schade, dass die nicht in der Bibel ist. Ja, und Jesus sagt Matthäus 5 dann, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Vorher noch tritt er dem Teufel gegenüber. Womit? Nicht mit Schwert und Feuer, sondern mit Worten des Alten Testaments. Übrigens hat sich auch der Teufel da offenbar ausgekannt. Und für Jesus ist auch klar, und wenn ihr das Neue Testament, die Evangelien lest, werdet ihr das sehen, dass das Alte Testament nie gemeint ist, auch die Gesetzestexte, als eine Sammlung von Regeln, die wir einhalten müssen, sondern immer als eine Einladung Gottes, mit ihm in eine Beziehung zu treten. Wie interpretiert Jesus das Alte Testament, die Tora? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst mich lieben mit ganzer Seele, ganzem Gemüt und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und immer wieder bezieht sich das Neue Testament darauf. Interessanterweise der erste Heidenmissionar, wo wir ja sagen würden, komm, also spätestens dann brauchen wir das doch nicht mehr. Der erste Heidenmissionar war Professor für Altes Testament. Der Saulus von Tarsus, den wir als Paulus kennen. Ist interessant. Und zuletzt spannt natürlich das Buch der Offenbarung, von der Genesis bis zur Offenbarung, spannt den ganzen Bogen. Ja, und dann gab es zum Beispiel noch einen Martin Luther, den kennen wir auch, ne? Der ist so ganz alttestamentlich groß geworden, hat versucht, sich selbst zu erlösen. Wer seine Biografie mal gelesen hat, ist unglaublich. Ne? Und dann kam dieser Moment, wo er ins Neue Testament kam und den die Gnade Gottes begriffen hat. Und dann würde man doch sagen, lieber Bruder Martin, jetzt schmeiß doch das Alte Testament über Bord. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat 12 Jahre seines Lebens, nachdem er das Neue Testament auf der Wartburg in 11 Wochen übersetzt hat, Tag und Nacht, hat er in 12 Jahren das Alte Testament übersetzt. Das war ein Knochen, ein harter Knochen. Und das hat er nicht umsonst gemacht, sondern er sagt auch, in allem, was ich im Alten Testament lese, sehe ich die Hinweise auf Jesus. Und das Neue lässt sich ohne das Alte nicht verstehen, weil es Gott gefällt, und das finden wir schon in der Genesis nachher, dass er sich immer nur schrittweise offenbart, auch beim Abraham dann. Er sagt nicht immer gleich das ganze Bild, weil wir das gar nicht begreifen. Und das ist auch biografisch übrigens so. Der Luther war sogar der Meinung, da kann man jetzt drüber streiten, aber der Luther hat gesagt, wenn ein Mensch nicht durch diese Mühle durchgegangen ist, dass er versucht hat, selber sich zu erlösen, dann wird er das Heil von Jesus nicht begreifen. Um das zu verstehen, was Jesus anbietet, muss ich erstmal die andere Seite kennenlernen. Und das Zweite, warum das wichtig ist, wir sind ja noch nicht am Ende. Wir tun ja manchmal so, als würde die Zeit mit uns beginnen und enden, aber das ist ja nicht so. Das Heil ist ja noch nicht erfüllt, es kommt ja noch vieles und das steht alles im Alten Testament. Und Jesus sagt klipp und klar, ganz oft am Ende von Matthäus, wacht, seid wachsam, guckt, lest die Zeitung und lest eure Bibel und bringt die beiden Dinge zusammen und seid wachsam. Und es kommt noch einiges. Und um das zu verstehen, müssen wir das Alte Testament lesen. Und übrigens auch, um Israel zu verstehen. Gell? Wie sind wir gerade in einer Zeit, wo das Volk Israel wieder angefeindet wird, von allen Seiten, auch hier bei uns in Deutschland. Und wenn wir nicht das Alte Testament lesen, um die Geschichte Gottes mit seinem Volk zu verstehen, dann sind auch wir Christen in der Gefahr, falsche Urteile zu treffen. Was übrigens nicht heißt, dass die Israelis automatisch alles richtig machen. Das ist hier nicht gesagt. Ne? Aber die eben, was Gott mit seinem Volk tut, verstehen wir nur, wenn wir das Alte Testament lesen. So, letzter Satz dazu. Natürlich reicht das Alte Testament ohne das Neue nicht. Nicht, dass hier nachher ein falscher Eindruck entsteht. Das ist hoffentlich klar geworden. Also wir brauchen beides, sonst erstarren wir auch in einer Gesetzesreligion. Und das darf natürlich nicht sein. Ja, weiter geht's. So, habe ich ausgeschaltet hier. Ein paar Worte zum Genesis. Genesis, der Begriff ist griechisch. Und das liegt einfach daran, dass nach den Persern, das Perserreich wird uns ja noch ausführlich beschrieben im Alten Testament, und dann ist so ein bisschen eine zeitliche Lücke, aber aus der Geschichte, aus dem Geschichtsunterricht in der Schule wissen wir ja, da kam dann Alexander der Große und so, ne? Und das Ganze, der vordere Orient, wurde dann griechisch regiert sozusagen und war alles auch griechisch, war die Handelssprache damals griechisch, lange, auch nachdem die Römer noch kamen, und damals wurde dann auch die hebräische Bibel übrigens ins Griechische übersetzt, das ist die sogenannte Septuaginta gewesen, die Luther auch benutzt hat übrigens, aber er hat auch direkt vom Hebräischen übersetzt, und da kommt das her, dieser Begriff Genesis, und das bedeutet Entstehung. Genese, das haben wir ja auch im Deutschen, dieses Wort. Und im Hebräischen heißt es Bereshit. Ich habe es mal gelernt, tatsächlich ein bisschen Hebräisch, aber das, ehrlich, ich weiß nichts mehr. Habe es aber nachgelesen. So, wenn euch das interessiert, Bereshit, das ist der hebräische Begriff und da steckt Anfang dahinter. So, und dieses erste Buch der Bibel, ohne dass ich jetzt irgendwas vorwegnehmen möchte, da steckt so wahnsinnig viel drin. Schon allein in den ersten 11 Kapiteln der Urgeschichte, dieses Beziehungsdreieck Gott, Welt, Mensch. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wer bin ich? Und worauf steuert die Welt zu? Wo kommt sie her? Warum ist sie so, wie sie ist? Das kann ich nicht verstehen ohne diese ersten 11 Kapitel. Und das sind die Wurzeln unserer westlichen Kultur. Und es ist eigentlich schmerzlich zu erleben, dass das gar nicht mehr gesehen wird heute. Man muss schon blind sein oder relativ kühn, und um diesen Zusammenhang mit Erfolgen und in Technik, Wissenschaft, Kunst, Kultur, ein funktionierendes Bildungswesen, ein funktionierendes Sozialwesen. Silke hat mich vorhin noch darauf hingewiesen, dass wir Sonntage haben. Ja, ist für uns allen selbstverständlich. Die Wurzeln liegen im Buch Genesis. Und das vergessen manche, und vielleicht besteht da auch, und ich bin überzeugt, sicher besteht ein Zusammenhang zwischen dem Abstieg Deutschlands und der Tatsache, dass wir die Axt an diese Wurzeln immer mehr legen. Und das sollten wir auch wissen und verstehen. Und die Vätergeschichte, wie gesagt, das ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, aber auch der Blick in die Weltevangelisation ist da schon drin. Ganz massiv. Und im Hebräerbrief, das hatte ich damals auf der Mitgliederversammlung ja schon gesagt, im Hebräerbrief werden uns ganz konkret für unser Leben die Glaubenshelden als Vorbilder, also diese Vermittlungsebene, erinnert ihr euch, vorgestellt. Und 80%, wenn nicht 90, fast alle, kommen im Buch Genesis vor. Das ist einfach mal Fakt. So, also, das ist doch spannend. Offenbar ist das Buch nicht so ganz unwichtig, das lese ich euch jetzt nicht vor, aber ich rege an, dass wir das vielleicht irgendwie mal ausdrucken und irgendwo hinhängen oder jedenfalls euch zugänglich machen. Denn ich würde mir wünschen, dass ihr es euch wirklich vornehmt, diese Texte, ihr seht, das sind schon immer 3 Kapitel, und die werden die Prediger nicht komplett vorlesen können. Dazu reicht ja die Zeit nicht. Das sind die 90 Minuten ja gleich weg. Und deswegen lest die vorher durch. Dann seid ihr vorbereitet. Löst hinterher nochmal nach, da wäre meine Anregung auch an alle Prediger, ich habe es nicht abgesprochen mit euch, aber ich werde zumindest mal den Anfang machen, dass wir das verschriftlichen hier auch, die meisten haben es ja eh, und dann haben wir hinterher ein kleines Büchlein, für den, der es möchte, digital, über das Buch Genesis, das wäre doch klasse, oder? Also, das wäre schön. Ein anderer Vorschlag war gewesen, dass die Hauskreise sich danach oder davor immer mit beschäftigen. Das ist eine kluge Idee, ob ihr das macht oder nicht. Das müsst ihr dann natürlich im Hauskreis selber entscheiden. Aber dass ihr wenigstens euch schon mal mit den Texten beschäftigt, das wäre echt klasse. Dann könnten wir wirklich richtig, richtig schöpfen in dieser Zeit. Ja, dann möchte ich noch ein paar Worte verlieren, wie sich das gehört für eine ordentliche Einführungspredigt oder Bibelarbeit. Wie ist das für Genesis entstanden? Ich sage nur wenig dazu. Da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Erkenntnisse. Wir gehen ja davon aus, dass Mose die Bücher geschrieben hat. Das ist die traditionelle Haltung der Kirche, was ja auch darin zum Ausdruck kommt, dass wir das erste bis fünfte Buch Mose nennen. Jetzt habt ihr im Rallye-Unterricht wahrscheinlich auch von der Quellenscheidungstheorie gehört, die im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, wonach ja die Schriften sozusagen von verschiedenen Autoren irgendwann zusammengefügt wurden in der Zeit des Exils wahrscheinlich, also relativ spät. Ich möchte dazu nur zwei Bemerkungen machen. Die erste ist die, wir müssen einfach wissen, auf welchem Boden diese Theorie gewachsen ist. Und es ist einfach 19. Jahrhundert das Aufkommen des Säkularismus gewesen, wo man Gott als unmittelbar handelnde Person versucht hat, aus der Geschichte rauszunehmen. Und das hat sich bis in die Theologie gezogen. Das ist also vor allem eine geistesgeschichtliche Vorfestlegung, die zu dem Aufkommen dieser Theorien geführt hat und die auch deren heutige Überzeugungskraft erklären. Natürlich gibt es Hinweise auch in den fünf Büchern Mose, dass stilistische Unterschiede da sind, aber die sind bei weitem nicht so überzeugend, beziehungsweise man hat auch heute festgestellt, wenn man das mit der Quellenscheidung macht, dann kommt man vom Hölzchen zum Stöckchen, also man beantwortet eine Frage und wirft 10 neue auf. Es ist nicht wahnsinnig stabil, das Gebäude, aber wir müssen einfach verstehen, wo es herkommt. Zweite Bemerkung, Mose als Verfasser ist keine so abwegige Idee. Warum? Weil die Bibel selber das sagt. Jesus sagt öfters, Mose hat euch geboten. Hat euch Mose nicht gesagt? Und so weiter und so fort. Und die Bibel selber beschreibt auch in den Mosebüchern, dass Mose sehr wohl von Gott aufgefordert wurde zu schreiben. Also da gibt es schon irgendwas. Außerdem war der Mose bestens geschult am ägyptischen Hof, hat sich auch im Sinai bestens ausgekannt, hat dort 40 Jahre Schafe gehütet. Also der hat schon das Zeug dazu gehabt. Letztlich können wir nicht alle Fragen beantworten und müssen das auch nicht. Das dürfen wir auch zugeben. Ja? Und auch in der anderen Geschichte, ne, wie ist das ganze Leben entstanden, Jörg, da wirst du was dazu sagen. Auch da dieser aufkommende Darwinismus damals, zeitgleich mit der Quellenscheidung, es ist alles der gleiche geistige Nährboden gewesen. Der Grundsatz ist immer, dass nichts sein kann, was nicht sein darf. Und da dürfen wir uns auch nicht allzu sehr nervös machen lassen. Das wäre meine Botschaft an der Stelle. Bleibt entspannt. Und was wir nicht erklären können als Christen, wir müssen nicht alles erklären, das dürfen wir Gott mal fragen in der Ewigkeit. Wie es denn jetzt wirklich gegangen ist, dass das Buch Genesis, das erste Buch Mose, uns so vorliegt, wie es uns vorliegt. Ja, und jetzt möchte ich euch noch mitgeben zum Schluss, worum geht es eigentlich im Kern? Es ist offenbar durchaus stimmig, dass wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen und ganz besonders auch mit dem ersten Buch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was davon mitgenommen, warum das Sinn macht oder Sinn ergibt. Aber warum letztlich das Ganze? Worum geht es im Kern? Und dazu möchte ich nochmal mit euch zu Matthäus 1 zurückgehen, also zum Anfang des Neuen Testaments. Ich lese das jetzt nicht nochmal, aber wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Verse rein, was ist da passiert. Und ich möchte es relativ kurz halten und anhand eines Bildes, dass ich jetzt nicht mit habe. Meine Frau hat gesagt, das möchte sie nicht. Sie hat mir ein wunderschönes Bild gemalt nach Rembrandt, wie der Engel Josef erscheint. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil der Josef ja eigentlich in der Weihnachtsgeschichte eine ziemliche Nebenrolle hat. Der kommt eigentlich nie vor, der sagt ja auch nichts. Der große Schweiger in der Bibel. Aber Gott redet mit ihm. Und was sagt der Engel zum Josef? Naja, das, was jetzt passiert, ist eine Erfüllung eines Bibelwortes, eines Wortes aus dem Alten Testament natürlich. Und das ist doch auf jeden Fall schon mal interessant und wichtig auch für uns, dass wir die Bibel ernst nehmen als etwas, worin Gott in unser Leben sprechen möchte. Und dazu, da meine ich jetzt nicht so sehr dieses situative Sprechen im Sinne von, welches Auto oder welche Handtasche kaufe ich jetzt. Also da gibt's auch Entwicklungen, wo ich sagen würde, das ist jetzt eher ein Missbrauch der Bibel, aber so, dass wir verstehen, was ist meine Stellung vor Gott? Wohin geht es mit dieser Welt? Was ist dran? Was ist meine Berufung? Das sind Dinge, die können wir, das müssen wir einfach durch eine gründliche Lektüre der Bibel auch verstehen. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch auf andere Wege mit uns reden kann, aber das ist die wichtigste und auch mit Abstand sicherste, weil nachprüfbare Quelle. So, und wenn ich mir die Weihnachtsgeschichte so anschaue, übrigens auch das Kapitel 2 dann mit den Hirten, mit den Weisen, und dann begegnet Gott Josef ja nochmal, ne, mit der Flucht nach Ägypten, dann werden mir 4 Dinge wichtig, die ich euch jetzt relativ kurz einfach noch mitgeben möchte. Das ist die falsche Richtung. Nein, das war schon richtig. So. Genau. Also Gottes Wort aus Ate und Ente ist ein geschenktes Wunder. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen, das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Also was ihr da in der Hand habt, diese Bibel, ist ein Wunder. Dass es die so gibt, ne? Der Koran, das ist relativ einfach. Den hat Gott in einer Nacht diktiert, dem Mohammed. Das ist ein Werk. Die Bibel besteht aus 66 Büchern von verschiedenen Autoren. Und dass es die überhaupt gibt, so wie sie jetzt da ist, das ist ein Wunder. Und ohne diese Bibel gäbe es das Christentum gar nicht. Alle anderen Religionen des Vorderen Orients sind verschwunden. Es gibt sie nicht mehr, wir kennen sie kaum noch. Das Christentum ist immer noch da. Gott hat darüber gewacht und hat uns die Bibel geschenkt. Und deswegen dürfen wir sie wertschätzen, obwohl sie fast nichts kostet. Aber denk dran, was du für ein kostbares Buch in der Hand hast, wenn du es in der Hand hast. Das ist viel mehr wert als das, was es kostet. Es kostet aber Einsatz von Mühe und Verstand. Wie war das bei dem Josef? Ich glaube, das waren 3 Dinge, die hier passiert sind. Und die sind mir wichtig. Die möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Der Josef hat etwas verstanden. Der Josef hat dem, was er gehört hat, vertraut. Und der Josef hat dem, was er gehört hat, gehorcht. Er hat es verstanden, er hat vertraut und er hat gehorcht. Ich bin ganz überzeugt, dass der Josef diese prophetische Bibelstelle aus dem, was er wusste, von unserem Alten Testament kannte. Er kannte diese, als Gerechter kannte er sicher diese Bibelstelle und der Engel konnte da andocken. Und Josef hat sofort verstanden, was seine Rolle ist. Der Engel hat ja relativ wenig gesagt. Ne? Wenn ich meinen Kindern irgendwas sagen will, nur wenn es darum geht, irgendein Papier aufzuheben, muss ich einen Roman schreiben. Ich muss erklären, warum das jetzt wichtig ist und warum du, sie und nicht jemand anderes. Der Engel hat 3 Sätze gesagt. Der Josef wusste Bescheid, denn er hat es verstanden. Er wusste, wovon der Engel redet. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht gering schätzen. Und deswegen sagen die Autoren des Neuen Testaments, die Briefeschreiber auch immer wieder, und wir könnten jetzt 100 Verse finden, und genau das mache ich aber nicht, sondern ich nehme einen aus dem Alten Testament, nämlich als der Mose stirbt und Gott sozusagen dem Josua die Nachfolge überträgt, da sagt er zu ihm, sei getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz. Mehr gab es ja damals noch nicht. Ne? Dass dir Mose, mein Knecht, geboten hat, weiche nicht davon. Lass das Buch, dieses Gesetz, nicht von deinem Munde kommen. Das heißt, die haben das ja auch laut gelesen damals. Ne? Das machen die Juden ja bis heute. Sondern betrachte es Tag und Abend. Das finde ich so schön. Betrachten. Es geht nicht darum, etwas auswendig zu lernen. Das kann auch hilfreich sein. Meine Frau ist da immer ganz begeistert von. Aber es geht darum, das zu betrachten, wie wir ein Bild betrachten. So lange, bis wir verstehen, was der Maler uns damit sagen wollte. Habt ihr das schon mal gemacht im Museum? Also ich habe es schon hier und da mal versucht, nicht immer gelungen, aber das braucht Zeit. Das geht nicht so mal eben im Vorbeigehen. Und deswegen sind wir zum Beispiel ja auch, wir sind Freunde von den Herrnhuter Losungen. Die benutzen wir morgens. Wir haben ja auch hier am Sonntag immer den Wochenspruch. Aber das allein reicht nicht, weil wir das Gesamtbild nicht verstehen. Das heißt, wir müssen uns die Zeit und die Mühe nehmen, um zu graben und auch im Alten Testament zu graben. Wir machen das ja jetzt gemeinsam, aber ich appelliere an euch, dass ihr das auch selber macht. Und dann erinnere ich mich an ein Wort, was der von mir sehr geschätzte Professor, Tübinger Theologieprofessor Eckstein gesagt hat, drüben in der Stadtkirche am Reformationsgottesdienst. Er hat gesagt, wenn wir Christen vor der Zeitung mehr in der Bibel lesen würden, dann würden wir die Zeitung aufschlagen und sagen, ach ja, das war ja zu erwarten. Und das ist so wichtig, dass wir die Reihenfolge wahren. Also Zeitung lesen ist gut, aber dass wir vorher gründlich uns auskennen in unserer Bibel und wissen, dass das, was uns hier entgegentritt, nicht vom Himmel fällt, sondern dass das ist, was Gott schon lange vorhergesagt hat. Und da ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir uns das nochmal kurz anschauen. Ja, ist ein Beispiel von vielen, wo Jesus sagt, seid wachsam. Denn am Ende ist es so, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden eben nicht vergehen. Gottes Wort bleibt. Ja, und es ist auf Beziehung ausgelegt, ein zweitletztes, und will und verdient unser Vertrauen. Naja, letztendlich, ich habe gesagt, es gibt gute Gründe, dem Wort Gottes zu vertrauen. Die andere Seite hat meist nicht so gute Argumente, wie es scheint, weil sie halt medial tausendfach wiederholt werden. Auch dazu wollen wir einige Themenabende anbieten und das im Detail ein bisschen untersuchen. Es gibt rein verstandesmäßig, auch wissenschaftlich fundiert, durchaus begründete, ein durchaus Gründe der Bibel, auch in Dingen zu vertrauen, wo die anderen sagen, das kann nicht sein. Aber, ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, es wird nie so sein, dass es offensichtlich zwangsläufig klar ist, dass das, was in der Bibel steht, stimmen muss. Das wird nie so sein. Es ist immer ein Wagnis. Es bleibt immer ein Wagnis, der Bibel zu vertrauen. Es ist immer gegen den Mainstream. Immer. So gut unsere Argumente auch sein mögen. Weil Gott, warum ist das so? Weil Gott eben keine Marionetten will, sondern Leute, die freiwillig zu ihm kommen und die dieses Wagnis eingehen. Also, und dieses Vertrauen erfordert einen Preis. Heilig in der Bibel heißt für Gott abgesondert. Und wir finden auch das im Alten Testament schon ganz oft, Psalm 119, den könnt ihr mal auswendig lernen, 176 Verse. Ihr könnt eigentlich fast jeden Vers nehmen, es ist ein Loblied auf das Wort Gottes und ich habe jetzt mal einfach das hier rausgenommen, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann, da seht ihr das auch wieder, ne? Dass wir auch auskunftsfähig sind gegenüber den anderen, denn ich verlasse mich auf dein Wort und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Urteile. Da ist einer, der hält sich an das Wort, weil er die Verbindung zu Gott braucht und weil er darauf hofft, dass Gott ihn nicht enttäuscht und ihn nicht hängen lässt, wenn es drauf ankommt. Und das durchzieht die ganzen Psalmen. Und das ist genau dieses Prinzip. Das Wort Gottes ist auf eine Beziehung ausgelegt zwischen Gott und uns. Und wenn ihr die Bibel lest, Altes Testament, Neues Testament, wenn ein Mensch sich auf Gottes Wort ganz konkret auf eine Ansage verlassen hat, ganz viele Beispiele, einer gegen 100, 100 gegen 100.000, ne? Als es umkämpfte Jerusalem ging oder was auch immer. Und wenn Gott gesagt hat, ich werde dir den Sieg schenken, dann war das so. Und ihr könnt mir, glaube ich, kein Beispiel sagen, wo derjenige, der auf Gottes Wort vertraut hat, dann enttäuscht worden wäre. So, und das Letzte war, das Wort Gottes will uns in Bewegung setzen. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Der hatte andere Pläne, der Josef. Übrigens ganz gute Pläne, denn er hätte ja seine Frau vor den Hohen Rat zerren können. Das war nach Altem Testament Ehebruch, was ihr zu unterstellen war. Und das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich werde das lautlos beenden. Jeder kann sein Gesicht wahren. Und es war eigentlich edel. Aber der Engel hat gesagt, nein, das ist nicht der Weg, sondern du nimmst die Maria. Und für ihn war das übrigens auch, ja, wie ich gesagt habe, ein Akt erst des Verstehens und dann des Vertrauens, dass das tatsächlich jetzt dran ist, denn er war in einer unangenehmen Lage dadurch. Ist ja klar, du heiratest eine Schwangere, was ist da schiefgelaufen? Da gibt es jetzt mehrere Varianten, aber alles ist nicht besonders positiv für den Josef. Und er hat keine Sekunde gezögert, sondern ist diesen Weg gegangen und hat gehorcht. Er hat verstanden, er hat vertraut und er hat gehorcht. Und dazu will ich euch heute Morgen einladen und ich möchte das so ein bisschen über das ganze Bemühen des nächsten halben Jahres stellen, wenn wir versuchen, aus dem Alten Testament die Zusammenhänge auszugraben, dass er vielleicht an diese drei Leitsätze aus Matthäus 1 nochmal denkt. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, sei dankbar für deine Bibel. Sie ist unzählig viel mehr wert als das, was sie gekostet hat. Zweitens, lies in Gottes Wort des Alten und Neuen Testaments. Lerne Gottes Gedanken über dich selbst und deine Umwelt verstehen. Wage es, drittens Gottes Wort zu vertrauen, auch wenn manches schwer zu verstehen ist und von außen als angeblich unhaltbar bezeichnet wird. Es bezeugt einen Gott, der in Jesus Christus bewiesen hat, dass er unser Vertrauen verdient. Und viertens, lass dich von Gott durch sein Wort in deinen vielleicht auch gut gemeinten Plänen korrigieren und in Bewegung bringen, sodass du an seinem guten Plan für dein Leben und die Geschichte Gottes mit seiner ganzen Menschheit einen Anteil hast. Und damit segne euch Gott in der neuen Woche und uns während des gesamten halben Jahres, wo wir uns jetzt auf Wanderschaft begeben. Ich bete noch kurz mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn Jesus geschickt hast, und damit eine Erfüllung eines langen Weges geschenkt hast. Aber du bist noch nicht zu Ende mit uns. Und du möchtest, dass wir ankommen bei dir in dieser neuen Welt mit dir. Und danke, dass du uns diesen ganzen Bogen zeigen möchtest und uns verstehen lassen möchtest, wie groß deine Liebe ist zu uns und zu dieser ganzen Welt und dass du uns Anteil geben möchtest daran. Hilf, dass wir die Mühe nicht scheuen und dir das Vertrauen entgegenbringen und uns auch bewegen lassen von dir. Und das bitten wir auch für diese neue Woche, dass das geschehen kann. So segne uns bitte in deinem Namen. Amen.